Psalm 106 und Psalm 107 mit gleichen Worten an. Nämlich Halleluja, das heißt übersetzt, preis den Herrn. Preis den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Beides Lieder über die Gnade Gottes. Und wir haben schon letztes Mal im Psalm 105 einen Psalm gehabt, wo der Psalmist zurückschaut auf die Geschichte Israels, Volk und Gottes Treue mit seinem Volk. Jetzt im Psalm 106 werden wir ganz besonders Gottes Treue mit seinem Volk sehen, obwohl sein Volk nicht ganz so treu war. Und obwohl sein Volk es wert war, dass Gott gnädig ist und barmherzig. Gottes unendliche Geduld mit uns. Wir können so froh sein, dass wir nicht Gott sind. Ich bin so viel ungeduldiger als Gott. Und er ist so liebevoll und er ist so gütig und er stimmt. Selbst wenn wir untreu sind, dass er treu bleibt, weil er sich nicht selbst verleugnen kann. Er ist einfach treu. Charakter unseres Gottes, er ist verlässlich, er ist vertrauenswürdig. Preis den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Wer wird alle die Machttaten des Herrn erzählen, hören lassen als seinen Ruhm? Also wir wollen erzählen von dem, was Gott an uns getan hat. Es ist wichtig, das erfrischt auch uns, wenn wir anderen weiter erzählen, wenn wir erzählen, was er für uns getan hat, weil er uns gerettet hat, was er tut in unserem Leben. Das ist gut und das ist wichtig auch für uns. Glücklich, die das Recht bewahren, Gerechtigkeit üben zu aller Zeit. Hey, die sind glücklich, die ständig auf Gottes Wort hören, ständig nach Gottes Wort, nach Gottes Willen leben. Die sind wahrlich glücklich, glückselig, sagt Jesus in den Seligpreisungen. Glücklich in ihrer Seele, und das stimmt. Gott hat uns sein Wort gegeben, weil er möchte, dass wir heil sind. Und glücklich sind die, die es immer gehalten haben, aber sich seine Rechte bewahrt habe, seine Gesetze gehalten habe, seine Gebote gehalten habe, dass ich immer gerecht gelebt habe, so wie ich es hätte tun sollen. Und ja, das Volk Israel oder Gottes Wirken mit dem Volk Israel ist ermutigend, weil die waren auch nicht immer treu. Gedenke meiner Herr in deiner Zuneigung zu deinem Volk, suche mich heim mit deiner Hilfe, dass ich anschaue das Glück deiner Auserwählten, mich freue an der Freude deiner Nation, mich rühme mit deinem Erbteil. Oh, wie gesegnet sind wir, wenn wir Gottes Erbteil sein dürfen. Und das sind wir in Jesus. Wir sind Miterben mit Christus. Und wir sind eine heilige Nation, sagt uns der Apostel Petrus. Und wir sind seine Auserwählten. Und was für ein Glück, was für eine Freude das ist, dass wir in Christus sein dürfen. Und gedenke meiner in der Zuneigung zu deinem Volk, suche mich Hilfe. Hier ein wichtiges Gebet zu Beginn. Manche glauben, dass dieser Psalm geschrieben wurde in der babylonischen Gefangenschaft. Dass der Psalmist betet, Gott sei mir treu, sei uns treu, so wie du es deinem Volk in der ganzen Geschichte warst. Ich weiß, wir sind hier, weil wir untreu waren, aber es ist nicht das erste Mal und du hast immer wieder treu und so diese Hoffnung, wenn wir zu Gott umkehren, dass er sich finden lässt. Und das sagt er uns, ne? Wenn sein Volk zu mir umkehrt und mich sucht im ganzen Herzen, dann werde ich mich finden lassen. Das ist die Verheißung, die er uns gibt. Und dann zählt er auf. Aus der Geschichte Israels, all diese Beispiele und Begebenheiten, wo sie untreu gewesen sind und Gott trotzdem treu war. Und wie gesagt, wenn ich das lese, ich kann nur staunen über Gottes Barmherzigkeit. Auch in meinem Leben, über Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit, trotz meinem
Versagen und trotz meiner Schwäche und meinem rebellischen Herzen manchmal. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, das schließe ich hiermit ein, haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Und das ist so oft die Ursache davon, ja, dass wir in Schwierigkeiten sind. Das sehen wir auch in dem nächsten Psalm noch. Leid als Konsequenz unserer eigenen Sünde. Und manchmal haben wir so die Vorstellung, ja, wenn wir sündigen, dann kommt Gott und er straft uns und es geht uns schlecht, weil Gott uns irgendwie bestraft. In Wirklichkeit geht es uns schlecht, weil wir gesündigt haben. Das ist eine normale Konsequenz. Es ist einfach, wenn Gott nichts tut und uns einfach die Konsequenz erleben lässt von unseren schlechten Entscheidungen, das langt eigentlich. Und ja, Gott ist treu und gerecht, dass er uns züchtigt als seine Kinder. Können wir dankbar sein dafür, dass er uns nachgeht und dass er nicht zulässt, dass wir, wenn wir seine Kinder sind, für immer so auf Abwege geraten. Er ist treu, er geht uns nach. Aber die Sünde hat in sich eigentlich schon den Keim, ja, des Übels. Der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt im Römerbrief. Das ist die Konsequenz davon, die natürliche Konsequenz. Und so ist es eigentlich nicht so sehr, dass der Herr uns straft, sondern unsere eigene Sünde straft uns. Unsere eigene Sünde verletzt uns. Und wenn wir das nur verstehen würden, dass Sünde Sünde ist, nicht einfach, weil Gott sich gedacht hat, oh, den Menschen geht es so gut, die haben so viel Spaß, ich muss denen irgendwie Gesetze auferlegen oder Gebote und Verbote, damit sie nicht so viel Spaß haben, das Leben ein bisschen einengen. Das war nicht Gottes Herz. Sondern Gott nennt Sünde Sünde, weil er die Konsequenz davon kennt. Er weiß, dass es uns zerstört, er weiß, dass es uns weh tut und deswegen sagt er, tu es nicht. Oder er sagt uns, tu das positiv, weil er weiß, dass es heil ist und gut ist und richtig ist für unser Leben. Und je mehr wir das verstehen, desto leichter wird es uns auch bald, einfach zu tun, was er sagt, ihm einfach zu vertrauen. Und wenn wir auf die Nase fallen, dass wir wieder schnell aufstehen und zurücklaufen zu ihm und Vergebung empfangen von Jesus und wieder neu mit ihm weitergehen. Das ist das Wunderschöne an Gottes Gnade. Wir dürfen immer und immer wieder neu anfangen. Aber hier aus der Geschichte Israels. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Und er fängt in Ägypten an. Unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder. Sie gedachten nicht der Menge deiner Gnadenerweise. Sie waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Gott hat 10 Wunder getan, 10 Plagen über die Ägypter gebracht, um sein Volk zu befreien. Und wir haben unlängst drüber gesprochen. Gottes Wunder sind nicht einfach nur Dinge, die er einfach so tut. Oder damit Leute sagen, oh, boah, guck mal, wie toll das ist, was da hier abgeht. Boah, jetzt haben wir ein Wunder gesehen. Nee, Wunder sind ein Zeichen. Wie so ein Verkehrsschild. Ein Zeichen, was uns auf etwas hinweist. Oder ein Hinweisschild. Wenn man ans Wandern denken, so Wegweiser. Und da steht drauf, zu der Hütte noch so viele Minuten. Richtung geht es lang. Das ist ein Hinweisschild. Wenn wir jetzt nur da stehen und sagen, boah, was für ein tolles Schild und ja, was für schöne Farben und er konnte aber schön schreiben und oh, dann verfehlt es eigentlich wirklich das Ziel davon. Und viele Leute schauen sich die Welt an und sagen, boah, ist toll, ein toller Sonnenuntergang und wow, wie kompliziert alles ist und wir erforschen die Dinge bis ins Detail, bis in die kleinste Zelle und Leute schreiben Dissertationen drüber und wissenschaftliche Arbeiten und beschreiben eigentlich das Wunder der Schöpfung, aber sehen den Fingerzeig nicht, sehen das Zeichen nicht. Oder Christen sind so eingenommen von Zeichen und Wundern, boah, ich will was erleben mit Gott und boah, da ist abgegangen und hey, in dem Treffen, da hat es die Leute umgehauen und was da, wie es da abgegangen ist und ich habe das Erlebnis gehabt und bleiben an den Wundern und Zeichen hängen. Das ist nicht der Sinn unseres Lebens. Der Sinn, das Ziel unseres Lebens ist Jesus. Nicht Wunder und Zeichen, sondern er. Und er tut Wunder. Und das ist wunderschön, wenn er das tut. Und da können wir ihn preisen und können dankbar sein. Aber wenn wir nur an dieser Erfahrung hängen bleiben und dafür leben, Wunder zu sehen, Jesus, oder in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, oder diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, von Lazarus und dem Reichen, wo der Reiche zu Lazarus sagt, oder zu Vater Abraham sagt, ja, sende zu meinen Brüdern, damit sie glauben und damit sie nicht an den Ort kommen, wo ich bin. Und er sagt, hey, wenn sie nicht auf Gottes Wort hören, sie haben Mose und das Gesetz, wenn sie nicht darauf hören, dann werden sie auch nicht darauf hören, wenn jemand aus den Toten zurückkommt. Und so ist es oft mit Wundern. Leute sind eingenommen von Wundern und vielleicht angezogen von Wundern und sind vielleicht gar nicht wirklich bekehrt oder zumindest nicht nahe an Jesus dran, haben völlig falsche Motivation und leben eigentlich an dem Ziel vorbei, was Gott für sie hat. Und das ist traurig. Und leider Gottes, die Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder. Sie haben es gesehen, aber sie haben es nicht kapiert. Dass Gott sie hier befreit hat, dass Gottes Hand hier im Spiel ist. Dass er souverän ist, dass er die Kontrolle hat, dass sie ihm vertrauen können, dass sie ihm nachfolgen können. Und sie sind ihm nachgefolgt, sie haben diese Wunder gesehen, boah, cool, wow. Okay, Gott hat uns erlöst, er hat uns befreit, wir können ausziehen aus Ägypten, sind noch beschenkt worden von ihren Nachbarn mit allen möglichen Reichtümern und sind reich ausgezogen. Und dann ziehen sie ein Stück weit durch die Wüste oder durch dieses Gebiet bis zum Meer und dann sind sie eingekesselt. Pharao hat sich's anders überlegt, hat gesagt, hey, was für Deppen waren wir, dass wir unsere Sklaven hier am Ziehen lassen, wer wird jetzt unsere Pyramiden bauen und all das, was wir hier vorhaben, also kommt, lasst uns ihnen nachjagen, hat seine ganze Armee versammelt und die haben die Staubwolke gesehen und ich meine, die ägyptische Armee, das war was damals, das war nicht nur irgendwie so, ja, ein paar Pferde, das war die Weltmacht. Das wäre wie wenn Amerika mit all ihren Waffen und allem, was sie haben, anrücken würden. Und auf der anderen Seite war das Meer und sie waren eingesperrt. Und sie haben schnell vergessen, was Gott für sie getan hat. Die Erlösung, die Gott ihnen gebracht hat. Und sagt uns das nicht Paulus im Neuen Testament, wenn er uns erlöst hat in Christus, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Aber wir vergessen. Und so haben sie vergessen. Oh, jetzt hat Gott uns erlöst, hat Gott uns befreit, um uns fertig zu machen, um uns sterben zu lassen, und ihr kennt die Geschichte, sie haben angefangen, sich zu beschweren und zu weinen, und wenn wir nur in Ägypten geblieben, hast du uns hierher gebracht, um uns umzubringen, haben die Zeichen nicht verstanden. Gott hat ihnen klar gezeigt, ich bin der Herr über die Schöpfung, und wenn ich euch rausführe, dann ist es nicht, um euch sterben zu lassen. Sie gedachten nicht der Menge deiner Gnadenerweise, sie waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Er aber rettete sie um seines Namens willen. Seht ihr nicht, weil sie so gut waren oder weil sie so viel Glauben hatten im Namen Jesus? Nee, sondern einfach, weil Gott so ist, wie er ist. Weil er ein gnädiger Gott ist. Weil er ein liebender Gott ist. Gnadenerweise, unverdiente Gunst. Er rettete sie um seines Namens willen. Seinem Charakter willen, weil er gut ist. Ersten Zeile, preist den Herrn, denn er ist gut. Gott ist schlicht und einfach gut. Und der Teufel wird alles versuchen, um Gottes Güte in Frage zu stellen. Er wird uns belügen und sagen, mein Gott ist wirklich gut mit euch. Alter Trick, der erste Trick, den er aus seiner Tasche gezogen hat, im Garten Eden. Gott wirklich gesagt, er will euch was vorenthalten, meint es wirklich gut mit euch, ihr guckt euch eure Umstände an, hier in der Wüste, ihr seid eingesperrt, ihr wisst nicht ein und aus, ach Gott, meint es wirklich gut mit euch, Und wenn er uns dazu bringt, an Gottes Güte zu zweifeln, dann hat er eigentlich schon fast sein Ziel erreicht. Weil dann werden wir Gott nicht wirklich vertrauen und dann werden wir ihm nicht so hingegeben sein, wie wir sollten. Dann werden wir zurückhalten, weil, oh, was, wenn er uns doch fertig machen will? Was, wenn er doch nicht gut ist? Vielleicht werden wir die ersten Menschen sein, die er im Stich lässt. Aber er rettet sie um seines Namens willen, um seine Macht kundzutun. Und er bedrohte das Schilfmeer und es wurde trocken. Und er ließ sie durch die Fluten gehen wie durch eine Wüste. Er rettete sie aus der Hand dessen, der sie hasste. Und er löste sie aus der Hand des Feindes. Und die Wasser bedeckten ihre Bedränger. Nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Worten und sangen sein Lob. Also wunderbare Errettung. Sie gehen hier durch das Rote Meer und das Meer teilt sich, Wände von Wasser auf beiden Seiten und sie gehen wie durch eine Wüste, steht hier auf trockenem Boden, durch. Und dann als Mose wieder mit dem Stock auf das Wasser schlägt, kommt das Wasser zurück und bedeckt die ganze Armee, die stärkste Armee der Welt. Und Gott hat sie gerettet. Und Leute suchen hier natürliche Erklärungen. Ich habe unlängst wieder einen Artikel gelesen, ob dann hat die Windverhältnisse, ganz egal wie Gott es gemacht hat, selbst wenn er natürliche Mittel gebraucht hat, dafür ist es immer noch ein Wunder. Manche sagen, ja, er hat das Wasser so weggeblasen und da war Ebbe und das war halt gerade so knöcheltief und da sind sie durchgewartet. Das ist noch ein größeres Wunder, wenn die ganze ägyptische Armee in knöchelhohem Wasser ertrunken ist. Nee, das war ein Wunder. Und wirklich, wenn wir den ersten Vers der Bibel glauben können, Gott sprach und es war, dann haben wir keine Probleme mehr, an Wunder zu glauben. Wenn unser Gott ein Schöpfergott ist, ein allmächtiger Gott, der alles das, was existiert, was wir hier beobachten können, in Existenz gesprochen hat, dann kann er auch das Wasser teilen, damit sein Volk durchgehen kann. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Aber er rettete sie aus der Hand dessen, der sie hasste. Und er löste sie aus der Hand des Feindes. Obwohl sie widerspenstig waren, wie wir im Vers 7 gelesen haben. Am Schilfmeer, das ist Gnade. Unverdiente Gunst. Und da glaubten sie seinen Worten und sie sangen sein Lob. Das können wir glauben. Hätten wir auch gemacht. Diese Lobpreis-Session da, die Miriam, die Schwester von Mose angeführt hat. Natürlich preisen wir den Herrn, wenn er große Wunder getan hat. Aber noch mehr Ehre wird es dem Herrn bringen, wenn sie ihm schon gesungen hätten, bevor er das Meer geteilt hat. Im Glauben. Und auch in unserem Leben. Wenn wir in schwierigen Situationen sind. Wenn es scheinbar ausweglos ist. Und wir preisen dem Herrn trotzdem. Das ist größeres Vertrauen, oder? Und das bringt ihm noch mehr Ehre und ich denke, es freut sein Herz. Wenn wir ihm nicht vertrauen wegen dem, was wir sehen können oder dem, was er gerade getan hat, sondern wenn wir ihm vertrauen, weil wir ihn kennen. Weil wir sagen, du offenbarst dich, du bist gut, preis den Herrn, denn er ist gut. Seine Gnade währt ewig. Das wissen wir, das haben wir oft genug erfahren. Und deswegen kann ich Gott auch preisen in meiner schwierigen Situation. Selbst wenn ich den Ausweg noch nicht sehe. Aber ich weiß, mein Gott wird mich nicht in den Stich lassen. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass er mich in den Himmel nimmt zu sich. Das ist das Allerschlimmste, was uns passieren kann als Christen. Wirklich, ich meine, was kann uns passieren? Wenn mich heute wer niederführt oder umbringt oder sonst was, dann bin ich bei Jesus. Das ist das Allerschlimmste, was uns passieren kann. Und wenn wir Gott im Glauben preisen, selbst wenn wir die Rettung noch nicht sehen, das bringt auch einen unheimlichen Frieden in unser Herz. Und das habe ich oft erlebt in meinem Leben, wo ich mir Sorgen gemacht habe und, ah Gott, wie wird das funktionieren und wie werden wir das überleben und werden wir überleben, werden wir genug haben und machst dir Sorgen und Gott ist treu. Und im Nachhinein kann man sagen, oh, ich hätte die Zeit viel mehr genießen können. Wenn ich dir nur vertraut hätte und dich gepriesen hätte, hätte ich Frieden haben können und einfach gespannt sagen können, guck mal, wie es Gott diesmal macht. Ich denke an Georg Müller, der zigtausende Gebetserhörungen hatte am Ende seines Lebens. Ich glaube, über 50.000, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Hat Tagebuch geführt, hat ein Waisenhaus mit 2000 Kindern nur aus Glauben geführt, hat immer gebetet für die Bedürfnisse und Gott hat versorgt. Und manchmal saßen sie am Tisch, haben den Tisch gedeckt im Vertrauen, dass der Herr sie versorgen wird und es klopft an der Tür und Leute bringen das Essen vorbei. Ich weiß nicht, ob ich schon dort bin, aber das ist Glauben. Und wirklich, da kommt wunderbarer Friede, wenn ich so dem Herrn vertrauen kann. Ja, aber im Philipperbrief heißt es, na, sorgt euch nicht, sondern lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt. Verstehen übersteigt, wenn ich es nicht verstehe, wenn ich es nicht sehe, trotzdem Frieden. Der wird euer Herzen bewahren, Christus Jesus. Aber ich bin froh, dass der Herr treu ist, selbst wenn wir untreu sind. Ich habe das oft erlebt, wo ich nicht den Glauben hatte und Gott hat trotzdem versorgt und Gott hat uns trotzdem rausgeholt. Und Gott war gut. Gott war treu. Und es ist so schön, wenn wir das erleben dürfen und mal wirklich begreifen dürfen. Und ich hoffe, je mehr wir ihn erfahren, seine Güte, desto sicherer werden wir sein in seiner Liebe. Vers 13. Wie ging es weiter? Schnell vergaßen sie seine Taten, warteten nicht auf seinen Rat. Dann nach ihm gefragt, nicht ihn gesucht, Gott, was sollen wir tun? Nicht auf sein Wort gehört. Vers 14. Sie gierten voller Begierde in der Wüste, versuchten Gott in der Einöde. Da erfüllte er ihnen ihre Bitte, aber er sandte Schwindsucht in ihre Seelen. Begebenheit, auf die er sich hier bezieht, ist, als sie in der Wüste waren und Gott hat ihnen täglich Manna vom Himmel gegeben. Brot, guten Geschmack wie Koriandersamen mit Öl und Honig. Nahrhaft, alles drin, was sie brauchten, waren perfekt versorgt und sie sind unzufrieden gewesen. Immer nur Manna. Manna Burger, Manna Shake, Manna Schnitten. Manna, Manna, Manna. Ah, wir wollen Fleisch haben. Das, was Gott uns versorgt hat, was genug ist für uns, was gut ist für uns, was uns ernährt, was Gesundes, aber das ist nicht genug. Wir wollen mehr. Wir wollen Fleisch haben. Und Gott in seiner Güte oder vielleicht in seiner Weisheit war wahrscheinlich eher eine Züchtigung Gottes. Hat ihr Gebet erhört und hat ihnen Wachteln gebracht. Tonnenweise Fleisch. Sie haben so gierig gegessen und sind scheinbar krank geworden daran und viele sind gestorben. Und es heißt hier, sandte Schwindsucht in ihre Seelen. Wir finden diese Verse in der Bibel, wo Gott sagt, alles was ihr in meinem Namen bitten werdet, sagt Jesus, das wird der Vater euch geben, das werde ich euch geben. Bittet und ihr werdet empfangen, große Verheißungen. Aber manche vergessen den Kontext. Die glauben, sie können alles von Gott verlangen, was sie wollen. Nee, der Kontext ist ein Wort an Jünger. An Leute, die alles verlassen haben, um Jesus nachzufolgen. Die ihn Herr sein lassen. Und so, was ihr in meinem Namen bittet, was gemäß wieder meinem Charakter ist, meinem Herzen ist, meinem Willen ist, das gebe ich euch gern. Das, was gut für euch ist, sagt Gott. Aber Jakobus sagt uns, wenn ihr übel bittet, dann empfangt ihr nicht. Weil ihr übel bittet, um es in euren Herzen zu vergeuden. Und das Einzige, was schlimmer ist als das, wenn wir übel bitten mit der falschen Motivation, das Einzige, was schlimmer ist, dass Gott es uns nicht gibt, ist, dass Gott es uns gibt. Wie hier. Sie sind in den Ohren gelegen, sie haben geweint und letztendlich hat Gott ihr Gebet erhört, aber es hat Schwindsucht in ihre Seelen gebracht. Es hat sie nicht glücklich gemacht, es hat es nicht gebracht. Und so ist es oft. Wir Gott anflehen und wir wollen unbedingt was haben. Und dann kriegen wir es und wir füllen unser Leben mit Wachteln und wir fahren in den Wachteln, die wir unbedingt haben wollten und manche fliegen in den Wachteln, die sie haben wollten und häufen all dieses Zeug an aus der Lust heraus, ja, immer mehr der Habsucht heraus und es bringt Schwindsucht in ihre Seelen. Das ist ein gutes Wort eigentlich, es schwindet. Sie werden ärmer eigentlich statt reicher. Ja, sie werden materiell reicher, aber geistlich ärmer und unglücklicher eigentlich. Es ist eigentlich gut, dass Gott uns nicht immer das gibt, was wir wollen. Weil ich hätte mein Leben wahrscheinlich schon zerstört, wenn Gott mir das gegeben hätte, immer was ich wollte. Weil wir Eltern geben unseren Kindern auch nicht immer das, was sie wollen. Sondern nur das, was gut für sie ist. Und wenn sie was Gutes wollen, dann geben wir es umso lieber. Ne? Dann ist es umso schöner. Und ich bin da eigentlich zufrieden damit und hatte da meinen Frieden drin, zu sagen, Gott, ich bete um was, aber wenn du es mir nicht gibst, dann weiß ich, dass ich es nicht brauche. Dann kann ich zufrieden sein da drin. Und manchmal, ja, ist es fast so eine Züchtigung, wenn wir Gott immer und immer wieder und so seinen Arm ein bisschen verbiegen. Wir nehmen uns das, was wir wollen und dann haben wir es und sind eigentlich ärmer als vorher, obwohl wir mehr haben. Materielles Zeug macht uns nicht glücklich. Irdische Beziehungen macht uns nicht glücklich. Wenn es von Gott geleitet ist, wenn es von Gott ist, dann wunderbar. Aber wenn wir uns einfach nur was nehmen, weil wir nicht warten können und weil wir denken, wir brauchen das jetzt unbedingt und Gott, wenn du es mir nicht gibst, dann nehme ich mir es einfach. Ja, das bringt Schwindsucht in unsere Seelen. Und das Traurige ist, dass manche der reichsten und berühmtesten und erfolgreichsten Leute dieser Welt todunglücklich sind. Und manchmal kommt das an die Oberfläche, wenn sie sich dann selbst das Leben nehmen. Dann ist es eigentlich sehr traurig, oder wenn sie in Drogen versinken. Vers 16. Weitere Begebenheit. Sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den Heiligen des Herrn. Datan und Abiram und Korah, ne? Und seine Rotte. Die waren unzufrieden, dass Mose und Aaron die Leiter waren. Dass Mose der Leiter war und Aaron der Priester. Und haben sich beschwert. Und gesagt, wer denkt ihr, dass ihr seid? Denkt ihr, ihr seid besser als wir? Das Ironische daran ist, dass Mose den Job gar nicht wollte, oder? Gott musste ihm erst dreimal ermutigen und sagen, Mose, jetzt reicht's aber, jetzt geh. Und Gott hat ihn bestätigt, ganz offensichtlich. Er hat ihn eingesetzt als Leiter. Und hier rebellieren sie gegen Mose und gegen Aaron, eigentlich gegen Gott, weil er sie eingesetzt hat. Und ja, ein Mangel an Unterordnung hier, Mangel an Demut. Und ich denke, Unterordnung lernen wir erst, wenn wir anderer Meinung sind, als die, die Gott über uns gesetzt hat, oder? Solange wir der gleichen Meinung sind, ist es eigentlich recht einfach. Und in verschiedene Bereiche in unserem Leben, oder? Gemeinde, Leiter und Gemeindeglieder ist eine Sache, Ehemänner, Ehefrauen, Chef und Angestellte, Kinder und Eltern, viele Bereiche. Im Epheserbrief heißt es, ordnet euch einander unter, in der Furcht des Herrn. Unterordnung ist Gottes Plan für jeden Einzelnen von uns. Und der wahre Test ist, wenn mein Chef anderer Meinung ist als ich. Wo ist dann mein Herz? Und dieses rebellische Herz, das ist oft ein großer Test. Und ich sage hier nicht, dass wir nicht zu unseren Leiter gehen dürfen oder Ehemann oder wer immer Gott da über uns gesetzt hat und sagen dürfen, hey, ich glaube nicht, dass das gut ist. Wir Leiter, wir brauchen auch Korrektur. Wir stehen da nicht drüber. Aber wichtig, dass du es mit dem richtigen Herzen machst, wenn du es machst. Na, hier sehen wir die Motivation von denen war Neid. Sie wurden eifersüchtig. Warum er und nicht ich? Ich will auch Priester sein. Warum nur Aaron und seine Jungs? Überhaupt, was ist das hier für ein Familienunternehmen? Mose und Aaron, die Brüder, und dann noch Miriam. Und warum die und nicht wir? Sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager. Rebellierten. Und wie gesagt, es gibt Leiter, die sagen, oh, der Gesalbte des Herrn, rühr den Gesalbten des Herrn nicht an, du darfst uns nicht kritisieren. Ich sage das nicht, ich glaube, das ist genauso unbiblisch. Aber auf der anderen Seite, eine gesunde Unterordnung ist wichtig für jeden von uns. Und jeder ist in einer Position, wo er sich unterordnen soll und unterordnen muss. Das ist wichtig für unser geistiges Leben. Und wenn es nur darum geht, dass der was anders macht als ich oder andere Entscheidungen trifft, die ist nicht gegen Gottes Wort, die ist nicht böse, der meint es nicht böse, aber ich hätte gern was anderes. Und er trifft eine andere Entscheidung. Dann, ja, es ist wirklich Gottes Ding zwischen mir und ihm. Und ich hatte solche Situationen mit meinen Vorgesetzten, wo ich Recht hatte, ich glaube wirklich, dass ich die bessere Lösung hatte oder bessere Vorgehensweise und ich hatte alle Argumente und der hat anders entschieden und hat mich zurechtgewiesen in der Situation. Ich kann mich noch gut daran erinnern, obwohl ich, okay, ich mache so gut, wie ich kann und eigentlich das, was ich getan habe, war eigentlich besser als sein Plan, aber er hat mich da zurechtgewiesen und ich wollte antworten und ich kann mich noch genau erinnern, da hat Gott so klar zu meinem Herzen gesprochen und hat gesagt, hey, das ist nicht eine Sache zwischen dir und ihm, sondern du sei jetzt still, das ist eine Sache zwischen mir und dir. Ich möchte, dass du Demut lernst, ich möchte, dass dann dieser Stolz gebrochen wird, dieses rebellische Herz. Das ist wichtig in unserem Leben, dass wir demütig sind, dass erleichtert unser Zusammenleben unheimlich. Wenn zwei stolze, rebellische Menschen sich aneinander reiben, ist es eine schlimme Sache. Wenn zwei demütige, geistliche Menschen sich aneinander reiben, ist es eine schöne Sache. Auch nicht einfach, aber es ist gut. Und die Bibel spricht davon, oder? Wie Eisen Eisen schärft und sich reibt, so schärft ein Mann seinen Nächsten. Und das passiert. Und das ist gut. Aber wenn man das richtige Herz dabei hat, dann lernen beide was. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser eigenes Herz prüfen in so Situationen. Und wenn es einfach aus Eifersucht oder Neid oder Stolz ist, dann hey, will Gott uns brechen in der Situation. Und Mose hat gesagt, okay, lasst den Herrn entscheiden. Hat dem anderen Volk gesagt, sondert euch ab von den Zelten dieser Leute. Und dann hat er gesagt, okay, lass uns mal gucken, wenn die einen normalen Tod sterben, wenn Gott nicht die Erde auftut und die Erde sie frisst, was noch nie vorher passiert ist. Und während Mose noch gesprochen hat, was denn, gab es ein Erdbeben oder eine Spalte, die sich auftat? glaube, vor ein, zwei Wochen hat man wieder so ein Haus, was versunken ist plötzlich. Nicht? Vielleicht so eine Situation, auf jeden Fall der Boden öffnet sich und verschlingt den Datan und seine Nachfolger hier und bedeckte die Rotte Abirams. Ein Feuer brannte unter ihrer Rotte, alle, die hier Priester sein wollten, obwohl sie keine Leviten waren, keine Nachkommen von Aaron, mit ihren Räucherschalen. Feuer fiel vom Himmel und verbrannte sie und verzehrte die Gottlosen. Rotte ist eine Gang, würden wir heute sagen, ne? Die Nachfolger von denen, die Gruppe von denen. Vers 19. Sie machten ein Kalb am Horeb und beugten sich vor einem gegossenen Bild. Sie vertauschen ihre Herrlichkeit, das ist Gott, mit dem Bild eines Stieres, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, dass sie rettete, der große Dinge getan in Ägypten, Wunder im Lande Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Erste Gebot, also sollst du keine Götter neben mir haben. Das zweite, du sollst dir kein Bild machen. Wow. Wahrscheinlich vor allem das zweite Gebot, was hier gebrochen wurde. Und Aaron, die dümmste Ausrede, oder? Als Mose ihn zur Rede stellt, so, naja, das Volk ist schuld, die haben mich dazu gedrängt und dann habe ich das ganze Gold da, den Goldschmuck ins Feuer geworfen. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Plötzlich ist da ein Kalb oder ein Stierbild raus hervorgegangen. Aaron, du kannst mir meine Geschichten erzählen. Mose hat die Treuen zusammengerufen und es gab wieder Gericht. Es gab ja echt eine Trennung zwischen denen, die dem Herrn treu waren und denen, die ihm untreu waren. Vers 23, da gedachte er, sie auszurotten, wäre nicht Mose gewesen, sein Erwählter. Der trat in die Bresche vor ihn, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Sehen hier wirklich Jesu Herz in Mose. Gott wollte Mose gebrauchen. Gott hat Mose sein Herz gegeben. Er wollte das Volk nicht vernichten. Er wollte Mose in die Fürbitte führen. Und Mose hat gesagt, bring mich um. Dein Name, Herr, steht auf dem Spiel. Wenn du jetzt mit mir neu anfängst, werden die Heiden sagen, ja, Gott Israels hat sie nur erlöst aus Ägypten, um sie in der Wüste umkommen zu lassen. Und Mose hat sich identifiziert mit seinem Volk und ist in die Fürbitte gegangen. Und das ist, was Jesus tut, er ist unser Beistand beim Vater. Er tritt beim Vater für uns ein. Identifiziert sich mit uns. Nimmt uns als sein Volk an. Und er hat Gottes Grimm über unsere Sünden von uns abgewendet. Am Kreuz. Okay, das ist alles passiert auf dem Weg ins verheißene Land. Lass uns weiterlesen, ob sie irgendwo besser waren, als sie dann im Land drinnen waren. Vers 24, und sie verschmähten das köstliche Land, glaubten nicht seinem Wort. Sie murrten in ihren Zelten, hörten nicht auf die Stimme des Herrn. Da erhob er seine Hand gegen sie, um sie niederzuschlagen in der Wüste, um ihre Nachkommenschaft zu Fall zu bringen unter den Nationen, um sie zu zersprengen in die Länder. Und sie hängten sich an Baal Peor und aßen Schlachtopfer der Toten. Hier der Götzendiener, haben mit den Heiden Götzendienst betrieben. Situation, die hier beschrieben wird, ist, als sie an der Grenze zum verheißenen Land waren. Und dabei waren, das Land einzunehmen. Und der König des Landes hat sich verständlicherweise große Sorgen gemacht und er hat diesen seltsamen Propheten zu sich gerufenen Bileam und hat gesagt, verfluche mir dieses Volk. Und Bileam stand auf dem Berg und er konnte das Volk nicht verfluchen. Und wenn wir es genau lesen, diese Beschreibungen, wie Israel gelagert hat im Alten Testament, Israel hat in der Form eines Kreuzes gelagert, im Heiligtum in der Mitte. Und als Bileam vom Berg runtersah auf das Kreuz, konnte er nicht fluchen, sondern nur segnen. Wenn wir unter Jesu Kreuz sind, identifiziert sind mit dem, was er für uns getan hat, dann gibt es keinen Fluch über uns, sondern nur Segen. Aber Bileam hat den Feinden Israels einen schlechten Rat gegeben. Für sie einen guten Rat, aber eigentlich ein sehr gottloser Rat. Er hat gesagt, ich kann das Volk nicht verfluchen, ich kann es nur segnen, aber das Volk kann selbst Gottes Fluch über sich selbst bringen, wenn sie Gott untreu werden. Er hat gesagt, Leute, passt mal auf, das könnt ihr machen. Sammelt eure schönsten Mädels zusammen, die sollen sich leicht begleiten, ein bisschen so tanzen wie Britney Spears in MTV und dann ins Lager gehen, Israels, zu den israelitischen Jungs und sagen, hey Jungs, wir beten unsere Götzen an heute Abend. Guck mal unser sexy Outfit hier an. Das ist, wie wir unsere Götzen anbeten. Wir feiern eine Orgie heute Abend. Wollt ihr nicht kommen? Und die sind drauf reingefallen. Und sind hingegangen, haben Unzucht getrieben und haben sich zu Götzendienst verleiten lassen. Das, was Gott ihnen verboten hat, wovor Gott sie gewarnt hat. Er hat gesagt, ihr müsst diese Völker ausrotten, weil sie euch verfüchern. Das waren Völker, die ihre Kinder verbrannt haben. Einen armen Molochs. Gottes Wohlstands. Wir sind nicht weit davon. Ne? Wir verbrennen unsere ungeborenen Kinder mit Salzlösungen und anderen Grausamkeiten. Oft auf dem Altar des Wohlstands. Nicht aus Lebensgefahr oder weil die Gesundheit gefährdet ist. Das sind so diese Fälle, mit denen ständig argumentiert wird, das sind so 1-2% aller Abtreibungen. Meistens ist es passt nicht, passt in meinen Karriereplan, meinen Lebensplan, meinen Finanzplan. Oft dieses unheimliche Druck auf den Frauen, Freund sagt, ich verlasse dich, wenn du das Kind kriegst. Aber irgendwo ist es immer der Altar des Wohlstands, des Egoismus. Wir stellen unser Leben über das Leben der Kinder. Das waren diese Völker, deswegen hat Gott sie gerichtet. Das macht mich besorgt um unser Land. Wir auf demselben Weg gehen. Aber auf jeden Fall geschah es in Vers 28, sie hängten sich an Baal, Peor, und aßen Schlachtopfer der Toten. So erbitterten sie ihn durch ihre Taten. Eine Plage brach aus unter ihnen. Also Gott hat sie gezüchtigt. Da stand Pinhas auf und übte Gericht und die Plage wurde gewehrt. Tochter eines midianitischen Fürsten ist mit einem Israeliten ins Lager gekommen. Und sie sind vor den Augen, während hier das ganze Volk da war und getrauert hat und geklagt hat über diese Sünde, ist der Typ gekommen und ist mit seinem neuen Mädel da in seinem Zelt verschwunden, um hier ja, Unzucht zu treiben. Und da ging der Pinhas ihm nach mit einem Speer und hat beide zusammen aufgespießt. Und Gott hat diesen Eifer des Pinhas geehrt. Und geschätzt und hat mit der Plage aufgehört. Und dem Pinhas, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, von Geschlecht zu Geschlecht bis in Ewigkeit. Gott hat ihm das so angerechnet, dass er ihm treu war und dass er eifrig war für ihn. Und sie erzürnten ihn am Wasser von Meribah, und es erging Mose übel ihretwegen, denn sie reizten seinen Geist, so dass er unbedacht redete mit seinen Lippen.
Haben geweint, wir haben kein Wasser zu uns hierher gebracht, wir verdursten.
Und hier steht, sie haben den Mose gereizt. Und es erging Mose übel ihretwegen, weil der Herr zu Mose gesagt, sprich zu dem Felsen, und ich werde Wasser geben. Und Mose war so zornig, dass er seinen Stab genommen hat und, werden wir euch nicht Wasser geben auf den Felsen? Und hat voll Zorn draufgehauen, hat Gott missrepräsentiert. Und Gott war so gnädig, er hat trotzdem Wasser gegeben für das Volk. Aber dann hat er gesagt, Mose, mein Sohn, komm mal her, wir müssen ein ernstes Wort miteinander reden. Weil du es getan hast, kannst du nicht ins verheißene Land reingehen. Und es erging Mose übel ihretwegen. Sie haben ihn gereizt. Mose musste es ausbaden, das ganze Volk eigentlich. Ich frage mich, wie es gewesen wäre, wenn Mose mitgezogen wäre in das verheißene Land. Ob es ihnen dann anders gegangen wäre. Ob vielleicht das Buch der Richter ein bisschen anders aussehen würde. Das heißt, jeder tat, was gut war in seinen Augen, und am Schluss haben wir völliges Chaos. Aber sie reizten seinen Geist, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Sie vertilgten die Völker nicht, die der Herr ihnen genannt hatte. Sie vermischten sich mit den Nationen und lernten ihre Werke. Sie dienten ihren Götzen, die wurden ihnen zum Fallstrick. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen. Das, was heute eigentlich auch noch passiert, das sind geistliche Mächte dahinter. Vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. So wurde das Land durch die Blutschuld entweiht. Unglaublich, Israel wurde wie die heidnischen Nationen. Ihre eigenen Kinder opfern. Sie verunreinigten sich durch ihre Werke und hurten durch ihre Taten. Also auch geistlicher Ehebruch hier, dass sie Gott untreu waren. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk und er verabscheute sein Eigentum. Er gab sie in die Hand der Nationen und die sie hassten, herrschten über sie. Ihre Feinde bedrängten sie und sie wurden gebeugt unter ihrer Hand. Oft errettete er sie. Gottes Gnade. Ihr könnt das Buch der Richter lesen. Immer wieder dieser Kreislauf, 7-mal. Gott rettet sein Volk. Sie vergessen ihn sehr schnell, werden untreu, fallen wieder in Götzendienst und diese Dinge rein. Gott züchtigt sie. Lässt zu, dass Feinde die Überhand haben über sie und sie bedrängen, dann schreien sie aus zum Herrn in ihrer Not, der Herr schickt wieder einen Richter, einen Befreier und so weiter und so fort. Oft rettete er sie, sie aber waren widerspenstig in ihren Plänen und sie verkamen wegen ihrer Ungerechtigkeit. Doch er sah an ihr Elend, als er ihr Schreien hörte. Und er gedachte um ihretwillen an seinen Bund. Und es reute ihn in der Fülle seiner Gnade. Und wir haben so einen gnädigen Gott. Er ließ sie Erbarmen finden bei allen, die sie gefangen weggeführt hatten. Rette uns, Herr, unser Gott, und sammle uns aus den Nationen, dass wir deinen heiligen Namen preisen und wir uns rühmen deines Lobes. Wahrscheinlich in Babylonien, verstreut in die Völker als Konsequenz ihrer Sünde, ihrer Rebellion gegen Gott. Manchmal muss Gott das Menschen so weit bringen, ans Ende von uns selbst, ans Ende unserer Weisheit, die Konsequenz unserer Schuld erfahren lassen, bis wir gebrochen sind, bis wir demütig sind, bis wir umkehren zu ihm. Und es ist viel besser, wenn wir hier umkehren, in der Gemeinde. Wir hören Gottes Wort, wir hören seine Wahrheit. Heilige Geist wendet das auf unser Herz an, er überführt uns. Du kannst da, wo du sitzt, umkehren und das ist gut. Du kannst Vergebung finden bei Jesus, kannst wieder neu anfangen und weitergehen, kannst einfach lernen von Gottes Wort. Aber leider sind wir oft sehr langsame Lerner. Und erst wenn es wirklich hier eng wird und wir so weit treiben, dass wir wirklich die Konsequenzen und die Zerstörung durch unsere Sünde erleben, dass Menschen umkehren zu Gott. Wir sehen das überall, Leute, die ihre Familie kaputt machen, Ehen gehen kaputt, weil sie die auf dem Altar des Erfolgs opfern. Leute, die mit Alkohol rumspielen und Partys, anfangs macht Spaß, aber am Ende sind sie versklavt und Drogen und all dieses Zeug, Beziehungen. Anfangs macht Spaß, am Ende sind sie wirklich unfähig, Erfüllung zu erleben und wirklich Intimität zu erleben, weil das ist wirklich, wonach wir uns sehnen und nicht nur Sex oder kurzfristige körperliche Befriedigung. Und Menschen zerstören ihr Leben. Und leider Gottes müssen viele erst an den Punkt kommen, wo sie wirklich am Boden sind, bevor sie aufwachen und umkehren zu Gott und zu ihm ausschreien. Aber so einen wunderbaren Gott haben wir. Gott wird so ein schreiendes Herz nicht verachten. Ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du getan hast, ganz egal, wie viel Schuld du auf dich geladen hast, wie sehr du dein Leben zerstört hast und das Leben anderer zerstört hast, wenn du zu Gott kommst und umkehrst, zu ihm ausschreist um Gnade, zu Jesus kommst, sagst, Jesus, rette mich, vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist und bezahlt hast und ich möchte es in Anspruch nehmen, im Glauben. Ich möchte mich dir anvertrauen, ich möchte ab heute für dich leben, komm in mein Leben. Rette mich, erneuere mich, stell mich wieder her. Erhört. Das ist so ein Wunder, das ist das größte Wunder in diesen Versen. Nach all dem Ganzen, er sah ja elend. Er ist wie ein Vater. Vater macht es nicht Spaß, seine Kinder zu züchtigen. Ich habe schon gehört von Vätern, die ihre Kinder, rebellischen Teenager, wirklich rauswerfen mussten, weil sie auf Abwägen waren, mit Drogen und was weiß ich, hier rumgemacht haben und haben ihre kleinen Geschwister gefährdet. Was Väter wirklich sagen mussten, habe so Zeugnisse gehört, wenn du hier mit uns leben willst, nach Gottes Maßstäben, bist du herzlich willkommen, wir haben dich lieb, aber wenn nicht, dann muss man dich gehen lassen. Und Gott sei Dank, zumindest die Zeugnisse, die ich gehört habe, ist es wirklich nach einer Periode, wo diese Jungs an diesen Punkt kamen, wo sie gebrochen waren. Und sie hatten Gott sei Dank genug von Gott gehört und genug Erziehung da genossen, dass sie wussten, wohin sie laufen können. Sie sind zurückgekehrt zum himmlischen Vater, zum irdischen Vater. Wir wissen, der himmlische Vater ist wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der mit offenen Armen wartet. Und das lesen wir hier. Er ließ sie Erbarmen finden. Das ist unsere Hoffnung. Wir können immer zu ihm ausschreien und immer umkehren. Und Vergebung. Und Annahme finden. Er hat eine Zukunft und eine Hoffnung. Das hat er ihnen gesagt. Den Propheten. Jeremia. Und deswegen am Schluss wieder dieses Gebet. Rette uns, Herr, unser Gott, und sammle uns aus den Nationen, dass wir deinen heiligen Namen preisen, dass wir uns rühmen deines Lobes. Hier sehen wir ein verändertes Herz, ein Herz, das Gott preisen will. Gott, wenn du noch einmal vergibst, wenn du uns noch einmal rausholst hier aus unserem Schlamassel, dann wollen wir für dich leben. Dann wollen wir dich preisen und dich rühmen. Und das soll unser Herz sein. Solange wir das Herz haben, wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn unser Herz abdriftet in andere Dinge, und wie wir hier gelesen haben, habsüchtig oder unser Herz voll Lust ist und voll all diesen anderen Dingen lüsten und uns gerade immer und immer weniger wichtig ist, dann
wissen wir, sind wir auf dem falschen Weg. Aber solange wir ein Herz haben, ihn anzubeten und ihn zu preisen und ihm zu gefallen, dann sind wir auf einem guten Weg. In Vers 48 haben wir den letzten Vers von dem vierten Buch der Psalmen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk sage Amen, Halleluja. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Wir hören auf. Hier, wir werden Psalm 106 dann schaffen. Halleluja, gell? Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du wirklich so geduldig bist, Herr, und so ein barmherziger, gnädiger Gott. Und ich weiß, ich kann das in meinem Leben bezeugen, Herr, dass du gnädig warst über alles hinaus, Herr, was ich verdient hätte, Herr. Also selbst in Zeiten, wo ich wirklich rebellisch war und Kompromissen war und einen falschen Weg gegangen bin, Herr, dass du so barmherzig und liebevoll warst und mich auch beschützt hast in dem Ganzen und mir nachgegangen bist und dass du mich wieder, ja, angenommen hast und zurückgeholt hast. Und Herr, wir sind so, ja, so viel von unserer eigenen Geschichte in dieser Geschichte Israels. Und ich möchte einfach Danke sagen für deine Gnade und deine Treue uns gegenüber. Dass du treu bist, selbst wenn wir untreu sind. Und dass deine Gnadenerweise einfach unheimlich groß sind. Du beständig bist und treu bist. Und ich bete einfach, dass du unsere Herzen nahe bei dir hältst. Dass wir Menschen sind, die Herz haben, dich anzubeten. Und nicht zu preisen jeden Tag ihres Lebens. Hilf uns dabei, Herr. Unsere Herzen sind so böse und so korrupt und so leicht abgelenkt. Halt uns auf dich ausgerichtet, Herr. Damit du die einzige Liebe unseres Lebens bist. Und das bringt so viel Heil in unser Leben, Herr, wenn einfach unser Leben richtig geordnet ist. Um dich angeordnet ist. Wenn wir einfach dir vertrauen und das Ausleben, was du uns sagst, ja, das ist so heil und das ist so gut und das ist so schön und das können wir auch bezeugen und das haben wir auch erfahren. Halt uns auf diesen Weg, Herr, darum bitte ich dich. Und geh allen nach, die davon abgekommen sind. In Jesu Namen. Amen.